Liebe Freundinnen, liebe Freunde, heute ist der 6. April und wir haben uns in Augsburg zu einem Praxistag versammelt mit dem Thema Meditation als Bestandteil der Praxis. Ja, das ist ein sehr schönes Thema, ein sehr wichtiges Thema und auch ein erstaunliches Thema. Weil es einerseits so unglaublich einfach ist und andererseits doch wieder so unglaublich schwierig ist. Es ist einfach, ja, in unserer Tradition, in der Zen-Tradition, ja, wenn jemand zu meditieren kommt, wir erklären eigentlich nicht viel. Wir sagen, da kannst du hier sitzen. Und wenn die Glocke ertönt, beginnt die Meditation. Wenn sie wieder ertönt, ist sie zu Ende. Alles klar, ne? Und dann sitzen wir da und fragen uns, was wir tun sollen. Andererseits ist es so schwierig, dass wir auch nach vielen Jahren der Praxis uns einen Vortrag zum Thema Meditation wünschen. Ja. Wie soll sich das auf? Wie klärt sich das auf? Zum Thema einfach und zum Thema Einstimmung, dass ihr euch auch keine Angst machen, dass ihr keine Angst haben braucht, dass ich da etwas sehr Kompliziertes erzähle. Also ein Text von unserem lieben Lehrer Thich Nhat Hanh. Auf die Frage, warum isst du Schokolade, wird dein Kind wahrscheinlich antworten, weil ich sie mag. Das Schokoladeessen hat kein Ziel und keinen Zweck. Stellen Sie sich vor, Sie steigen auf einen Berg, stehen dann auf dem Gipfel und blicken umher. Vielleicht fühlen Sie sich glücklich. Es gibt keinen Grund, etwas zu tun. Sitzen Sie, um zu sitzen. Stehen Sie, um zu stehen. Es gibt kein Ziel oder keinen Zweck beim Sitzen. Tun Sie es, weil es Sie glücklich macht. Ja, das zum Thema einfach. Warum ist es dann schwierig? Ich glaube, es ist nicht wirklich schwierig, sondern die Schwierigkeit haben wir Westler darin zu verstehen, warum es einfach ist. Das ist eine schöne Triode. Also es ist schwierig zu verstehen, warum es einfach ist. Wir sind sehr gewöhnt oder darauf fokussiert, immer nach außen zu schauen. Wir schauen uns die Welt an mit kritischen Augen und wenn irgendwas nicht passt, sind wir sofort dabei und ändern und machen und tun und wollen das so gestalten, wie das unseren Vorstellungen entspricht. Wir denken nur im Tun. Wir sind eigentlich immer im Tun. Es geht so weit, dass so ein Wort wie Muße heute fast unbekannt geworden ist. Ich würde mich nicht wundern, wenn einer fragt, was das überhaupt ist. Wir verwenden das nicht. Ja, wir sind immer im Tun, im Machen und finden keine Ruhe. Wenn jetzt jemand sagt, wir meditieren, dann klingt es so lange gut für uns, wie das ein aktives Verb ist. Ja? Also, ich meditiere. Dann denkt man, ja klar, jetzt tun wir mal meditieren. Okay. Und dann kommt irgendwann die unweigerliche Frage, ja, und was soll ich da tun? Und wenn dann keine gute Antwort kommt, ist gleich wieder die Verunsicherung da. Ja, was ist da jetzt los? Ja, und um sich diesem Mysterium zu nähern, möchte ich jetzt für den heutigen Vortrag mal den Menschen sozusagen in drei Teile teilen. Ihr kennt ja die 5 Skandhas, aber wir machen heute mal eine vereinfachte Variante 3. Und zwar, wir kennen auch die 2, Geist und Körper, aber ich möchte den Geist nochmal unterteilen in Bewusstes und Unbewusstes. Also wir bestehen aus Bewusstem, Unbewusstem und Körper. Und nun, das Bewusste, das Bewusstsein, das ist eben alles das, was sich im Geist abspielt und was wir mitbekommen. So ist es definiert. Was uns eben bewusst ist und bewusst sein kann. Wir wissen seit Sigmund Freud, aber die Inder schon viel länger, dass es natürlich noch ein riesiges Unbewusstes gibt, in dem unglaublich viel geschieht, in dem unter anderem auch all unsere Erinnerungen sind, unser Gedächtnis ist. Deswegen nennen wir es im Buddhismus gern das Speicherbewusstsein. Aber dort entstehen auch unsere Gefühle, dort entstehen auch Gedanken, Einfälle, Intuition. Also ein ganz großer Teil unseres Geistes, aber er ist uns nicht direkt zugänglich. Das heißt, wir können nicht direkt schauen, was da drin ist. Wir können es nicht direkt beeinflussen, aber es ist da. Ja, und wir haben noch unseren Körper, von dem wir Teile willkürlich beeinflussen können und Teile nicht. So, und jetzt ist diese Übung, die wir Meditation nennen, ist ja so eine Art Geistesschulung. Und ja, und um das zu verstehen, nehmen wir jetzt erst nochmal das Bild, das wir gerne in unserer Tradition verwenden, vom Garten und vom Gärtner. Der Garten ist das Unbewusste und der Gärtner ist das Bewusstsein. Und es ist halt so, dass der Garten im Grunde macht, was er will. Das weiß ja jeder. Ich meine, wenn man das Unkraut weghaben will, man kann es zwar rauszupfen, aber es kommt wieder. Manchmal will man, dass irgendwas wächst, und es wächst halt nicht. Und außerdem, Gras machen in dem Sinne können wir sowieso nicht. Wir können keine Blumen machen. Also das heißt, mit dem Tun ist es da eingeschränkt. Dennoch können wir etwas tun als Gärtner. Sicherlich, wenn wir Unkraut rauszupfen, tun wir etwas. Aber wir können trickreich den Garten auch beeinflussen. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn wir gewisse Samen in die Erde eingraben und feucht halten, aber nicht zu feucht, ja, dann treiben sie aus und es entstehen schöne Pflanzen. Das heißt, mit diesem trickreichen Verhalten können wir sehr wohl dafür sorgen, dass an gewissen Stellen gewisse Pflanzen wachsen, wo sie vorher nicht waren. Und so ähnlich ist es mit dem Bewussten und mit dem Unbewussten. Wir können das Bewusste nicht dazu bringen, ihm nichts befehlen. Ja? Wir können nicht willkürlich Einfluss nehmen. Ja? Wir können es nicht dazu zwingen, etwas zu tun. Aber dennoch gibt es Mittel und Wege, wie wir unser Unbewusstes beeinflussen können. Ähnlich wie der Gärtner den Garten. Und die Meditation ist genau so einzuordnen. Die Meditation ist etwas, wo wir dem Unbewussten gewisse Bedingungen schaffen, die ihm gut tun. Wohl wissend, dass dann gewisse Dinge passieren. Also es passiert von alleine, ja, aber wir schaffen die Bedingungen, dass es geht. Vielleicht das so ein zum Beispiel ein erster Hinweis, was eigentlich abgeht bei der Meditation. Warum es nichts tun ist, was doch ein Tun ist. Wir schaffen Bedingungen, in denen etwas wachsen kann. Unser Problem ist, dass wir viel zu geschäftig sind. Das kann man so ziemlich pauschal für alle sagen. Ne? Jetzt, wenn einer von 1000 findet, es für den nicht gilt, okay, aber das ist die Ausnahme von der Regel. Ne? Alle anderen sind viel zu geschäftig. Hecken den ganzen Tag herum und sind auch viel unter Stress. Und das sind einfach Bedingungen, die unser Unbewusstes einfach unserem Geist, dem unteren Teil des, also dem unbewussten Teil des Geistes, einfach nicht gut tun. Er ist die ganze Zeit bei allem beschäftigt, er kommt nie zur Ruhe und es ist einfach nicht die Zeit zur Entwicklung da. Wenn wir im Stress sind, sind wir ja definitiv in einem Krisenmodus, Das heißt, wir versetzen unser Bewusstsein noch dazu in einen Krisenmodus, wo ausdrücklich gesagt ist, hier ist gar keine Zeit für irgendetwas, was langfristig hilfreich ist. Es geht ums Überleben. Das ist so das innere Signal von Stress. Ja, und unser Körper kann das. Klar, das ist ja auch eine tolle Funktion. Das ist ja auch gut. Ich meine, was haben wir von einem langfristigen Nutzen, wenn wir morgen tot sind? Ja, ist klar, also eine sinnvolle Funktion, dass wir die haben. Unser Problem ist, dass wir viel zu oft in diesem Modus sind. Viel zu oft. Dass das Unbewusste einfach nicht Zeit hat, Ordnung zu schaffen, aufzuräumen, zu sortieren. Es kommt nicht zur Ruhe. Ja, und damit kommen wir gleich zur wichtigsten, grundlegendsten Funktion der Meditation. Wir kommen zur Ruhe. So einfach das klingt, gell? Es ist ein Tun, zur Ruhe kommen, obwohl es ein Nichtstun ist. Wir kommen zur Ruhe. Nun, wir setzen uns hin, bringen den Körper mal in Ruhe, das ist sicherlich ein guter Anfang, ne? Verschränken die Beine, verschränken die Arme, legen sie so auf die Oberschenkel. Das ist ein guter Start. Dem Körper, dem Unbewussten zu sagen, okay, jetzt ist Pause. Aber natürlich geht erstmal der Geist weiter. Wir können jetzt dem Geist nicht sagen, er soll anhalten. Wir sind ja beim Thema, der Garten macht, was er will. Wir können es nicht. Und wir sollten es auch nicht versuchen zu erzwingen. Das hat keinen Sinn. Wir wollen unserem Unbewussten was Gutes tun. Also, das ist noch unter Dampf, das ist noch unter Druck, das rotiert wie wild und wir lassen es zur Ruhe kommen. Teil bringt gerne dieses wunderschöne Beispiel von einem Glas mit einem Apfelsaft, in dem das Fruchtfleisch noch ganz aufgewühlt war, der ganz trüb ist. Ja, er stellt das Glas hin und 10 Minuten später ist es klar. Ja, das ist so ein bisschen ein Modell für die Meditation. Wir lassen eben die Aktivitäten des Geistes zur Ruhe kommen. Das heißt also, wir tun bei der Meditation uns nicht bewegen und auf der anderen Seite versuchen wir auch, die geistigen Aktivitäten nicht anzuregen. Also nichts hinzuzufügen. Wir merken zwar, da kommen Gedanken, da ist dieses und da ist jenes. Ne? Und vom Bewussten her machen wir nichts weiter, als dass wir einfach sagen, ja, okay, genau. Ne? Und den Atem spüren. Ja, aber der Atem fließt, kommt und geht. Ja, und das sind Gedanken. Sind Gefühle. Ja, hin und wieder können wir uns vielleicht noch ein beruhigendes Wort sagen. Ja, war ja auch anstrengend. War auch schwierig. Wir spüren wieder den Atem. Ein. Wird da langsam ruhig. Das Unbewusste kann sozusagen diesen Stau, ich würde es mal als Rückstau bezeichnen, ne? Rückstau von Anforderungen abarbeiten. Wird langsam fertig, kann durcharbeiten. Bei uns entsteht im Bewusstsein die Empfindung, ja, hier ruhiger, toll, ne? Funktioniert die Meditation. Und wir sollten als erstes mal erkennen, dass das schon mal ein ganz wichtiger Teil der Praxis ist. Wir lassen den Körper zur Ruhe kommen, wir lassen den Geist Schritt für Schritt zur Ruhe kommen. Wir können entspannen. Auch der Körper kann entspannen. Wir spüren auch immer wieder den Körper. Und wenn er entspannt, merken wir auch, dass neue Spielräume entstehen. Vielleicht merken wir dann auch, dass wir ein bisschen gerader sitzen können. Ja, dann, okay, dann strecken wir uns ein bisschen, ne? Ziehen ein bisschen, sitzen ein bisschen gerader. Und einatmen, ausatmen. Und wir tun damit unserem Körper was Gutes. Es ist so eine Aktivität, auch wie in die Sauna gehen, oder? Was tun wir dort groß? Ne? Wir können, ja, das tun wir groß. Ja, aber doch tun wir etwas, weil wir eben unseren Geist, unseren Körper gewissen Bedingungen aussetzen. So. Ja, wichtig ist jetzt bei diesen ganzen Gedanken und Gefühlen, dass wir es eben nicht anregen. Dass wir es nicht unnötig aufwühlen, das Ganze wieder. Sozusagen das Glas mit dem Apfelsaft wieder schütteln, ja? Nicht anstoßen, ja? Dann wird es wieder aufgerührt, ja? Und dazu gehört eben, dass wir alles, was uns der Geist präsentiert, einfach annehmen. Es ist einfach so. Es ist so. Es wird nicht bewährt. Es ist nicht gut und es ist schlecht. Ach Gott, jetzt kommt wieder dieser Gedanke, jetzt kommt das wieder. Nee, es ist so. Es ist so, dass dieser Gedanke kommt. Aber es ist okay. Es ist okay. Ich atme ein, ich atme aus und dieser Gedanke kommt, jener kommt. Ich atme ein, ich atme aus. Ich gehe aber nicht drauf ein. Und zu sagen, dass etwas gut oder schlecht ist, ist ein drauf eingehen. Ist ein Anregen und wir kommen wieder raus aus dem im Augenblick sein. Also es ist einfach in Ordnung. Es passt. Es darf so sein und wir betrachten die Situation und wir genießen es. So. Und so kommen wir in Ruhe. Natürlich wissen alle, die schon meditieren, die schon Meditationserfahrung haben, dass das so weit, so klar und im Grunde relativ einfach ist. Und dass dann aber auf einmal, wenn wir ruhiger werden, auch Dinge hochkommen, die gar nicht so jetzt im Geist waren. Wir nennen, wir sagen, da kommen Dinge hoch. Ja, da kommt auf einmal etwas, eine Erinnerung an etwas, worüber wir uns gestern furchtbar geärgert haben. Ja, da kommt wieder dieser Kollege, der uns so auf den Nerv geht. Ja. Und diese Schwierigkeiten kommen daher. Und da ist es wichtig zu verstehen, im ersten Schritt einmal, dass die Meditation schon gut läuft. Unser Unbewusstes ist zur Ruhe gekommen, es ist nicht mehr im Stress, es ist nicht mehr unter Druck, es gibt keinen Rückstau von zu erledigenden Dingen. Nein, es fängt an aufzuräumen. Ja, es fängt an aufzuräumen. Bei dem ganzen Müll, der sich so angesammelt hat in den letzten Wochen und Monaten. Ja, und es präsentiert uns gewisse Probleme. Wir können das so verstehen. Ja, schau mal da, da ist doch noch dieses Problem mit diesem Kollegen. Ja, was machen wir da, ne? Sagt das Unbewusste. Ja, und wir sollten uns darauf einlassen. Unsere ganze Praxis ist friedlich, kooperativ. Wir wollen ja Probleme lösen. Wir dürfen das jetzt nicht falsch verstehen. Mit Probleme lösen. Da komme ich noch drauf. Aber wir wollen darauf eingehen. Und darauf eingehen heißt, wir tun jetzt das Ganze nicht unterdrücken. In gewissem Umfang können wir Probleme unterdrücken. Wir können sagen, nein, das geht nicht, dass dieser Kollege, der mich so ärgert die ganze Zeit, ja? Das dich jetzt bis in die Meditation vorträgt, ja? Und mir da auch noch das Leben schwer macht. Oder? Wahnsinn, ne? Das kann ich mir doch nicht bieten lassen. Das wäre ein Unterdrückungsversuch. Ne? Versteht ihr? Das ist ein Unterdrückungsversuch. Wir könnten jetzt natürlich schon versuchen mit besonders hoher Konzentration, jetzt auf die Nase, nein, ich konzentriere mich nicht auf die Nase. Ja? Aber es führt zu nichts. Es ist, wir kommen damit überhaupt nicht weiter, wir verspannen uns, wir verkrampfen uns, wir kommen nicht weiter und es wird nicht besser. Ja, jetzt zum Thema, ich hatte das heikle Wort lösen angesprochen. Ich denke, es ist nicht falsch, von lösen zu sprechen, Probleme lösen, aber wir müssten sehen, dass es immer zwei Ebenen gibt. Es gibt bei jedem Problem zwei Ebenen. Es gibt die emotionale Ebene und es gibt die Ebene in der äußeren Welt. Und die möchte ich jetzt mal trennen. Ja? So, ein Problem ist nur dann ein Problem für mich, wenn es mich aufregt. Sonst ist es ja kein Problem, ich meine. Oder? Ist klar, sonst wäre ja alles voller Probleme, alles wäre schrecklich problematisch. Also das, was, wenn mich einer fragt und ich sage, naja, das geht, könnte schon besser sein, aber dann ist es kein Problem. Es wird erst zum Problem, weil ich mich aufrege. Das heißt, unangenehme Emotionen damit verbunden sind. So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, was in der Welt draußen ist. Und es ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, dass das zwei grundverschiedene Dinge sind. Und was wir im Buddhismus lernen, worauf uns der Buddha so hinweist, ist, wir müssen lernen, diese Dinge für uns emotional zu lösen. Und das bedeutet nicht, dass wir in der Welt was verändern, sondern das heißt, dass wir mit diesen Dingen leben können, obwohl sie so sind. Und zwar zufrieden leben können. Dass wir sie einfach annehmen können. Dass wir sie so sein lassen können, wie sie sind. Das ist sozusagen die emotionale Lösung. Ob wir dann versuchen, das in der Welt zu ändern oder nicht, ist ein ganz anderer Punkt. Können wir machen? Gelingt vielleicht nicht. Aber es sind zwei grundverschiedene Dinge. Und die sollten wir trennen. Und wir Westler stellen dann immer gleich die Frage, ja, was ist wichtiger? Typisches Schwarz-Weiß-Denken. Also die Antwort ist sowohl als auch. Auch wenn ich fest entschlossen bin, alles zu tun, um diesen Missstand zu beheben, selbst dann macht es Sinn, das Problem erst einmal emotional zu lösen. Warum? Ja, weil, ich meine, ich hatte mal so ein Problem mit einer Versicherung. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein, das geht nicht. Und ich war fest entschlossen, ich gehe zum Rechtsanwalt und wenn es vor Gericht geht, geht es vor Gericht. Ja. Und wenn es 2 Jahre dauert, dauert es 2 Jahre. Die Frage ist nur, will ich mich 2 Jahre ärgern? Kann das sein? Kann doch nicht wahr sein. 2 Jahre. Jedes Mal, wenn du im Brief vom Rechtsanwalt kommt, wieder ärgern. Oh, schon wieder diese Geschichte. Das ist doch nicht schön. Das heißt also, sowohl als auch, erstmal geht es darum, das Ganze emotional zu lösen, auf eine Ebene zu bringen, dass das ein ganz normaler Vorgang ist. Ich habe mich entschieden, ich werde mich wehren mit diesen und jenen Mitteln, ich werde das tun. Auf der anderen Seite, es ist halt so. Ne? In dem Fall war die Versicherung, es war gar nicht jetzt der Mensch, der mir den Schaden zugefügt hat, sondern es war eigentlich die Versicherung, wenn ich mich aufgeregt habe über das Verhalten. Aber dann haben wir gedacht, die haben halt auch ihre Vorgaben, ne? Sind ja auch angestellt mit diesen Vorgaben und die müssen das halt so machen und das ist ihm vielleicht auch peinlich, aber er macht es halt, weil das so ist, weil es so sein muss. Und wenn ich so solche Gedanken, wenn ich so an die Sache herangehe, dann sehe ich irgendwann, es ist halt ein Projekt. Es ist halt ein Projekt. Das läuft halt. Ne? Kein Grund zur Aufregung. Wahrscheinlich geht es gut aus, aber sicher kann man nie sein. Aber ich probiere es. Das habe ich mir ja überlegt. Rein intellektuell, ich habe mir überlegt, das probiere ich. Gut. Also probiere es. Aber wichtig ist, dass ich damit in Frieden umgehen kann. Das einordnen kann. Für dieses emotionale Lösen, das kommt uns oft schwierig vor, aber oft reicht es uns völlig, wenn wir es einordnen können. Wenn wir einfach aus dieser Haltung rauskommen, wie kann man das nur machen? Ja, sondern zu einer anderen Haltung kommen, zu sagen, der ist halt so und merkt er gar nicht, dass mir das Schwierigkeiten macht. Und es lohnt immer, in jedem dieser Fälle erstmal das emotional auf eine Ebene zu bringen, dass ich damit leben kann, dass ich es annehmen kann. Und aus dieser Haltung heraus kann ich dann, wenn ich Lust habe, oder versuche zu machen, das in der Welt zu ändern, oder ich kann es sein lassen. Und die erstaunliche Erfahrung ist, wenn ich es vorher emotional gelöst habe, sind die Chancen natürlich viel größer, es in der Welt geregelt zu kriegen. Ja, solange in dem Gespräch rüberkommen mit den Kollegen, sag mal, muss das sein, dass du das machst? Das macht mir so viel Schwierigkeiten. Ja, je dringlicher das Vorgebrachte, je mehr der andere merkt, dass ich es unbedingt will, dass er sich anders verhält, desto weniger wird das annehmen. Es ist leider so. Ja? Wenn ich so weit bin, dass ich damit leben kann, dann denke ich, ja gut, also ich halte es doch völlig idiotisch, aber bitte, dann soll er das halt dahinstellen. Ich weiß es ja. Ne? Er stellt es immer dahin. Und wenn ich suche und ich finde, weiß ich, es ist sicher von den Kollegen dahingestellt. Und wenn ich aus dieser Haltung heraus dieses Thema anschneide, dann kommt es ja ganz anders rüber. Und dann habe ich viel größere Chance, dass er positiv reagiert und sagt, ja, ist das eigentlich egal, wenn das so wichtig ist, dann stelle ich es halt dahin. Ja? Gut, aber wir müssen die Ebenen trennen. Und wenn in der Meditation solche Schwierigkeiten hochkommen und sozusagen das Unbewusste fragt, was soll ich damit machen, sozusagen das Problem präsentiert, dann geht es einfach darum, es emotional zu lösen. Und da können wir, für solche Dinge können wir sehr wohl Zeit verwenden, auch ein bisschen denken, ein bisschen uns hineinversetzen in die Situation. Und das nennen wir dann Tiefschauen. Das nennen wir einfach Tiefschauen. Wir schauen tief in die Situation und versuchen, eine Haltung zu finden, eine Einstellung zu finden, dass wir damit leben können. Und das sollten wir nehmen in der Zeit. Und wenn sowas ist, dann hat sich das doch richtig gelohnt, die Meditation, oder? Hat sich doch richtig gelohnt, das ist einfach, uns geht es wieder besser. Und darum geht es ja auch, dass wir erholt, erfrischt aufstehen von dem Kissen und uns dann das machen, was gerade zu tun ist. Ja, und wenn wir diese Art eingeübt haben, wenn wir das kennen, wie wir umgehen mit Problemen, die das Unbewusste präsentiert, ja, ist, also es ist wichtig zu wissen, dass das eben wirklich eine nachhaltige Lösung ist, des emotionalen Problems. Das heißt, das Unbewusste wird diesen Vorgang beobachten. Und selbst wenn uns das Problem präsentiert wird und wir tun nichts anderes, als dieses Problem anschauen, und ruhig ein- und ausatmen und nichts weitermachen, sagen, ja, genau, dieses Problem gibt es, und ein- und ausatmen. Ja, so ist es, ja, so ist der Nachbar. Ein- und ausatmen. So ist es. Selbst das ist schon gut. Selbst das ist schon gut. Ohne einen Gedanken, ohne ein Wort, selbst das reicht schon. Weil es passiert ja dabei etwas. Wenn wir wieder diese Trennung, die ich ja heute machen will in diesem Vortrag, zwischen Bewusstem und Unbewussten, dann wir geben dem Unbewussten eine Rückmeldung. Und die Rückmeldung ist, alles nicht so schlimm, kein Grund zur Aufregung. Das sagen wir. Und zwar in einer unmissverständlichen Weise. Ich atme ein, ich atme aus und der Nachbar ist so, und das Unbewusste denkt, das ist ein Problem, ne? Weil wir uns aufgeregt haben. Ja? Klar. Und jetzt tun wir einfach nur ein- und ausatmen. Und das halten. Ne? Manche Menschen sagen, es ist immer schwierig, über diese Dinge im Kopf zu reden. Ja? Manche sagen dazu, das Problem halten. Anschauen. Ne? Das sind so ein paar Wörter. Ne? Es sein lassen. Teil bringt immer das Beispiel von einer Mutter, die ein schreiendes Kind beruhigt. Das heißt also, das Problem ist das schreiende Kind und wir tun nicht das Kind wiegen, sondern atmen. Das Atmen ist das Kind wiegen. Ja, so sind wir mit dem Problem und allein das ist schon heilsam, weil wir dem Unbewussten damit klar zu verstehen geben, kein Grund zur Aufregung, kein Problem. Ja, und für das Unbewusste, ja, ich würde mal sagen, das haut es dann als Müll auf die Geschichte, ne? In den Mülleimer der Geschichte. Sagt man, okay, gut, kein Problem, weg damit. Ne? Ja? So, und deswegen ist das ganz, und deswegen ist das von nachhaltiger Bedeutung. Wir tun damit wirklich etwas lösen oder heilen. Wir verwenden auch gerne das Wort heilen. Wir tun etwas lösen und heilen dabei. Und natürlich ist es, und es ist ein untrennbarer Bestandteil der Meditation, weil es ja auch gut für die Meditation ist. Danach wir ja umso mehr wieder in die Ruhe kommen. Ja, natürlich kann es sein, dass wieder was hochkommt, klar. Aber auf Dauer, langfristig, das müssen wir ja als Übung sehen, das ist ja etwas, was wir regelmäßig machen. Meditation ist etwas, was wir regelmäßig machen, idealerweise täglich. Was wir täglich machen, und wenn wir das längere Zeit machen, dann werden wir immer öfter Zeiten erleben, wo einfach Ruhe ist. Es ist einfach Ruhe. Das Unbewusste ist zufrieden, es gibt gerade nichts mehr. Ne? Wir kommen in einen tiefen Frieden, in eine tiefe Stille. Es ist nichts zu tun und der Atem ist da. Wir spüren den Körper, wir hören die Geräusche draußen oder auch im Haus und der Familie. Und genießen einfach so da zu sitzen. Einfach das Leben zu genießen. Wir sind in enger Verbindung mit allem, weil wir trennen uns ja nicht. Wir nehmen alle Reize, die kommen auf. Also wir hören das sehr wohl. Ja, da machen sich die Kinder fertig. Die gehen jetzt in die Schule oder so. Ja, dann schreit jemand auf der Straße, Autos fahren. Wir nehmen das wahr. Die Vögel singen oder streiten auch. Ne? Wir neigen dazu, die Vögel immer zu romantisieren, aber gerade jetzt im Frühling habe ich den Eindruck, wenn ich in den Garten manchmal schaue, also das kann nur Streit sein. Streit um die Nistplätze. Ne? Ich habe nämlich ein Vogelhäuschen im Garten und es wird jedes Jahr brütet dort jemand, aber immer andere Arten auch, deswegen merke ich das, dass es andere sind, andere Arten und ja, da geht es ziemlich ab, ne? Also nächstes Jahr gibt es einen zweiten. Ja, und wir nehmen das alles wahr, aber bleiben ruhig in unserem ruhig in unserer Meditation, in unserem Gefühl, ich sitze da, genieße den Augenblick, genieße das Nichtstun, genieße eben die Muße. Und vielleicht möchte ich hier nochmal auf einen Punkt eingehen, der auch für viel Verwirrung stiftet. Das ist das Thema Konzentration. Ist ein ganz schwieriges Thema. Ich weiß, dass es verschiedene Meinungen gibt, aber es hilft nichts. Ich sage euch jetzt einfach meine. Also das Grundproblem mit Konzentration ist, erstens, wir müssen sehen, es ist nur die Übersetzung eines indischen Wortes, Samadhi. Und es ist auch nicht die einzige Übersetzung, die unsere Freunde gefunden haben, unsere Landsleute. Die andere ist Sammlung. Normalerweise mag ich es nicht, auf Wörtern rumzureiten, und mir geht es jetzt auch nicht um die Wörter, aber mir geht es darum, dass es da ein inhaltliches Missverständnis gibt. Deswegen möchte ich jetzt sozusagen, bevor ich das Wort Konzentration kritisiere, sagen, was ich darunter verstehe. Weil ich kritisiere sozusagen, es geht mir nicht ums Wort, es geht einfach um verschiedene Dinge im Kopf, die passieren können. Und dass wir einfach verstehen, dass es da verschiedene Dinge gibt, ne, und das dann sehen können. Und das. Also Konzentration. Für mich ist typisch Konzentration so ein Thema. Ein Kind sitzt nachmittags am Schreibtisch und macht Hausaufgaben. Aber es ist ein schöner Tag, andere Kinder spielen schon draußen, das Kind sieht sie und denkt, ach mein, ich würde jetzt auch gerne mitspielen. Ne? Wie schön wäre es jetzt Fußball spielen oder irgendwas. Ja, es, ne? Die Mutter sieht es und sagt, du mach jetzt deine Hausaufgabe, dann kannst du raus. Und dann sagt sie, konzentrier dich mal. Konzentrier dich auf deine Hausaufgabe. Und dann kommt der Hund. Ne? Die Mutter sagt, konzentrier dich. Also, damit ist gemeint, dass das Kind den Geist ausrichten soll auf diese Aufgabe. Der Geist soll sehr wohl aktiv sprudeln, er soll angeregt werden, ja. Er soll sich bewegen, er soll Ergebnisse produzieren, aber alles, was nicht mit dieser Deutschaufsatz, Übersetzung oder Matheaufgabe, was auch immer, wegdrängen. Ne? So eine Art Scheuklappen. Ne? Scheuklappen, wegdrängen. So. Und damit, und diese Konzentration braucht eine gewisse Menge Kraft. Ne? Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das eine geistige Anstrengung ist. Ne? So wie Laufen eine Anstrengung für den Körper ist, so ist Konzentration eine Anstrengung für den Geist. So, und jetzt soll es sich anstrengen und dann kann es spielen. Und das Schlimme ist, wir können so meditieren. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute das machen, aber es würde mich nicht wundern, wenn es einige sind, weil es kommt uns halt so entgegen. Jetzt wird uns gesagt, dass wir eine halbe Stunde nichts tun sollen. Ich meine, eine halbe Stunde nichts tun, eigentlich Wahnsinn in der heutigen Zeit. Eine Stunde, ja? Wertvolle Zeit. Nichts tun, nur rumsitzen und nichts tun. Aber wenn wir dann auf die Idee kommen, ja, wir könnten ja wirklich jeden Atemzug zählen. Vielleicht dann noch merken, wie weit wir gekommen sind, bis wir abgeschweift sind. Also ich überzeichne jetzt mal, ja, nur um klarzumachen, um was es mir geht. Boah, und dann können wir nachher sagen, wir sind bis 128 gekommen. Das ist überhaupt nicht Meditation. Das ist eine Konzentrationsübung. Wie ist denn unser Problem in unserer Gesellschaft, dass wir uns zu wenig konzentrieren? Dass wir extra uns aufs Kissen sitzen müssen zum Konzentrieren? Oder? Eigentlich nicht. Viele von uns sitzen den ganzen Tag im Büro und konzentrieren sich ständig auf das, was in den Computer ist. Ganz egal, ob E-Mails, Tabellen, Entscheidungen, Datenbanken, ne? Die ganze Zeit konzentrieren wir uns auf Dinge. Oder wir bedienen Maschinen. Wir konzentrieren uns die ganze Zeit. Ist das unser Problem? Ja. Nein, überhaupt nicht. Unser Problem ist, wir müssen dem Geist einmal Ruhe lassen. Ihn zur Ruhe kommen lassen. Diese Idee, dass wir bei der Meditation bis 10 zählen, ich meine, es ist ja schon mal interessant, dass die Leute sagen bis 10 und nicht durchzählen. Das ist schon mal interessant. Ich meine, ich habe schon Leute erlebt, die gesagt haben, es ist besser, größere Zahlen zu zählen, weil das fördert die Konzentration. Weil es ist so einfach, immer von 1 bis 10. Ja, aber 128. Ja, klar. Als Konzentrationsübung verständlich. Weil die Zen-Meister sagen höchstens von 1 bis 10. Ja. Es ist nur etwas, wenn wir sehr unruhig sind, dann ist es sinnvoll, am Anfang eine kleine Aktivität zu machen, die unter dem Unruheniveau des Geistes ist. So möchte ich das mal einordnen. Ja? Also wenn wir unruhig sind und uns das sozusagen unangemessen vorkommt, einfach nur zu sitzen und nichts zu tun, dann ist es okay zu zählen. Aber nur, um den Geist ein bisschen auszurichten auf das Hier und Jetzt sein, auf den Atem. Aber wenn wir merken, dass er ruhig wird, dann können wir es auch wieder sein lassen, das Zählen. Und den Atem spüren. Das ist rein so eine Einstiegsübung. Die kann uns ganz leicht ins Falsche bringen. Es ist, genau, für den Anfang, sozusagen zum Einsteigen. Aber dann spüren wir einfach den Körper, den Atem. Und Ja, und Sammlung. Sammlung, finde ich, ist eigentlich ein schönes Wort für das, was in der Meditation idealerweise entsteht. Mir gefällt es mit der Sammlung. Weil, wenn wir jetzt versuchen zu beschreiben, was passiert in diesem Kind, das da am Schreibtisch sitzt und, ja, und hin und her gerissen ist zwischen der Hausaufgabe und den spielenden Kindern im Garten, dann könnten wir sagen, dass dieser Geist eben nicht an einer Stelle ruht, sondern wandert. Ja, wir können sagen, er wandert. Er wandert von der Hausaufgabe zum Spiel, zum Fußball, zum Hund. Ja? Also er ist verstreut, haben wir auch umgangssprachlich. Ne? Zerstreut. Zerstreut, ne? Der Geist kann zerstreut sein, ja? An vielen Stellen. In der Meditation sammelt sich der Geist und er kriegt zwar diese Reize von außen mit, die Kinder spielen, aber er ist so ruhig, zufrieden, ja, so ruhig und zufrieden in der jetzigen Situation, dass ihn das überhaupt nicht reizt. Dass das gar nicht spannend ist. Ja? Ich sitze hier, toll, dass ich sitze, die Autos fahren, ja, die Kinder spielen, ist doch wunderbar. Und ich bin mittendrin, ich erlebe es, ich brauche nicht laufen, ich habe gar kein Bedürfnis. So ist der gesammelte Geist. Wenn er eine Zeit lang meditiert hat, wenn er einfach zur Ruhe gekommen ist, wenn er es genießt, so zu sein, wie er ist, einfach das Leben genießt in diesem Augenblick, in dieser einfachen, ganz grundlegenden Form, nur sitzen, nur atmen, hören. Ja, und er ist dann so gesammelt, so ein bisschen wie, wenn sich so Feuchtigkeit sammelt in einem Tautropfen. Ja, so ein Tropfen, der hat auch eine gewisse Festigkeit in sich. Ja, der geht auch nicht sofort kaputt, nur weil er berührt wird. Ja, der Tropfen, ja, bildet so einen Kreis. Und so ein bisschen ist dieser, so eine Kugel. Und so ein bisschen ist unser Geist, der bildet dann so eine Kugel, die in sich ruht, alles aufnimmt, aber nicht mehr nach dem anderen greift. Nicht mehr greift nach dem Spiel, nicht nach dem Hund, ne, sondern das alles sein lässt und ruht, in sich ruht. Und er greift einfach nicht danach. Es gibt keine Kraft, die ihn am Greifen hindert. Wir brauchen keine Kraft, ihn am Greifen zu hindern. Wir wenden keine Konzentration, also keine, wir brauchen von der klassischen Konzentration nur sehr wenig. Also es ist so, natürlich brauchen wir ein bisschen Konzentration. Wir müssen unserem Geist schon immer mal wieder sagen, ja, atmen, ne? Ich atme ein, ich atme aus, ne? Das ist jetzt meine Übung, ich sitze jetzt hier und es ist gut so, das passt schon. Aber die Konzentration ist immer nur eine ganz schwache Kraft. Es entsteht dann langsam durch diese, der Geist ruht sozusagen auf dem Atem. Ja, der Geist ruht auf dem Atem und ist völlig zufrieden und greift nicht mehr nach anderem. Und dann braucht es keine Kraft, ihn zusammenzuhalten, weil er in sich eben gesammelt ist. So ein Kügelchen, eine Kugel geworden ist. Ja, und das ist eigentlich, wo wir hinwollen. Und das ist sehr erholsam. Das ist sehr erholsam. Und er kann wirklich zur Ruhe kommen. Kann sich erholen. Und das ist dann die Phase, in der eben das Unbewusste auch die Möglichkeit hat, zu reifen, zu wachsen. Das ist so wie, wenn wir jetzt im Garten die Samen eingepflanzt haben, wir können die Samen sozusagen sehen als gute Gedanken, was wir, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel Gärtner und Garten bleiben, wir denken uns, ja, so würde ich gerne sein. Das finde ich toll. So viel Mitgefühl hätte ich auch gerne. Ja? So viel Liebe zu den Menschen hätte ich auch gerne. So viel Lebensfreude. So viel Gelassenheit. Okay, und das sind Gedanken. Wir können uns nicht dazu zwingen, sozusagen. Aber es sind Gedanken. Und die Gedanken, die sehen sich sozusagen ein in das Unbewusste, wenn wir sie denken. Jetzt ist nur noch die Frage, ob sie keimen, ob daraus Mitgefühl, Liebe, Freude, und Gelassenheit wird. Ja, und da brauchen die einfach gewisse Rahmenbedingungen. Der Gärtner, nachdem er eben Samen gesät hat, muss halt schauen, ob die Erde fasst. Ob wenn es zu trocken ist, dann braucht es halt Wasser. Und wenn es eh feucht genug ist, dann lieber nicht. Je nachdem. Jetzt haben wir es wieder gerade mal sehr trocken. Jetzt kann man gar nicht genug gießen, obwohl es Frühling ist. Aber es gibt Phasen, da muss man manchmal sogar die Pflanzen schützen vor dem zu vielen Regen. Ja? So. Und diese Phase jetzt, dass diese guten Vorsätze oder überhaupt auch nur die Idee, die Ideale, ja, so würde ich gerne sein, dass die eben gedeihen können, dazu braucht es einfach diese Ruhe. Die Meditation, die Gelassenheit und die Ruhe. Und da können alle unsere guten Eigenschaften gedeihen von ganz alleine. Wir sollten uns da überhaupt keine Gedanken machen, dass wir irgendetwas Besonderes tun müssen. Wir müssen nichts Besonderes tun. Wir müssen dem Unbewussten nur die Gelegenheit geben, dass die Dinge reifen, die ja schon gesät sind. Die wir gesät haben, dass die reifen. Und eben dafür tun wir meditieren. So einfach es ist. Dafür tun wir meditieren. Damit sich das alles gut entwickelt. Wir sollten Vertrauen haben. Eines meiner Lieblingsbücher heißt ja auf Deutsch Die Meißelschrift vom Glauben an den Geist. Auf Japanisch Shin Jin Mei. Und Glaube ist eigentlich schlecht übersetzt. Wisst ihr, ich merke ja immer eine Übersetzung. Vertrauen. Ich würde sagen, es ist die Meißelschrift vom Vertrauen auf den Geist. Ja, das ist es. Das ist es, was unseren Weg auszeichnet, gerade unsere Zen-Tradition. Wir haben vollkommenes Vertrauen. Wenn wir unseren Geist vernünftig behandeln, wird er sich wunderbar entwickeln. Das ist es. Wir müssen ihn richtig behandeln. Deswegen erkläre ich Meditation, weil es so wichtig ist, dass wir richtig meditieren, in dem Sinne, dass wir den Geist gut behandeln, ihm einen guten Rahmen geben. Und es wird alles Wunderbare, was wir uns wünschen, wird kommen, wird entstehen. Es entsteht von ganz alleine. Dieses Vertrauen brauchen wir, aber ich kann euch nur sagen, das passt schon. Das ist eine gute Übung. Ich mache das jetzt schon sehr lange. Ja, genau. Und es ist wichtig, Meditation regelmäßig zu machen, einfach weil wir die Probleme treten doch jeden Tag auf. Darum können wir jeden Tag meditieren. So einfach kann man es begründen, oder? Es ist wie Zähneputzen. Ja? Warum können wir täglich ein, zwei, dreimal Zähne putzen? Weil wir auch so oft essen. Also wir haben ständig neue Probleme, also können wir ständig neu meditieren. Ja? Wir können morgens meditieren, wir können abends meditieren. Die Mönche tun beides. Aber auch Meditation ist so wie, ich bringe es extra jetzt in den Punkt immer wieder mit dem Zähneputzen, es ist auch wieder eine Sache von Maß und Ziel. Die Mönche und Nonnen meditieren einmal morgens und einmal abends, nicht den ganzen Tag. Ja, es ist wie Zähneputzen, auch im Gießen im Garten. Ich meine, wenn ich jetzt mal sehr verliebt bin in meine Samen, gell, die ich da gesät habe, und dann jeden Tag dreimal gieße, da wird gar nichts draus werden. Ich meine, so gefährlich ist jetzt Meditation auch nicht. Ich will jetzt keine Angst machen. Aber trotzdem ist es eine Sache von Maß und Ziel. Es ist einfach ein Reinigungsprozess, ein Heilungsprozess. Ja, und den machen wir eben. Aber regelmäßig. Immer wieder reinkommen. Es soll eine Gewohnheit werden. Dann ist es ganz einfach. Wir müssen das einbauen und wir brauchen Zeit. Die müssen wir uns nehmen. Die müssen wir suchen. Es ist vielleicht nicht einfach, aber wenn wir suchen, werden wir finden. Ja, und zum Abschluss möchte ich noch einmal unseren lieben Lehrer Thich Nhat Hanh zitieren.
der sagt.
Übrigens ein schönes Buch, heißt Einfach sitzen. Also ihr könntet jetzt meinen, also man darf es nicht überinterpretieren, weil das ist aus einer Serie von Büchern, die heißen alle einfach und dann irgendetwas. Das heißt, es wäre jetzt überinterpretiert zu behaupten, dass dieses Buch sagen will, dass einfach sitzen die Lösung ist. Das heißt auf Englisch übrigens auch how to sit. Aber trotzdem finde ich, dass einfach sitzen total gut ist. Ja? Also, einfach sitzen ist total gut. Einfach sitzen. Und unter dem Titel Nichts tun ist ja auch ein sehr schönes Zitat von unserem Lehrer drin. Stellen Sie sich einen Wald voller Bäume vor. Die Bäume sprechen nicht miteinander, doch sie spüren die Gegenwart der anderen. Vielleicht glauben Sie, dass diese Bäume nichts tun. Doch sie wachsen und versorgen uns Lebewesen mit sauberer Luft zum Atmen. Statt Sitzmeditation als eine Übung der Konzentration, des tiefen Schauens und der Einsicht zu beschreiben, charakterisiere ich sie lieber als eine Übung, uns am Nichtstun zu erfreuen. In erster Linie sitzen wir, um das Vergnügen des Sitzens zu genießen. Wir sind dabei vollkommen lebendig und in Berührung mit unserem Körper, der frischen Luft, den Geräuschen anderer Menschen, der Vögel und den wechselnden Farben am Himmel.